Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen. Die Beiträge kommen aus unterschiedlichen freien Radios des deutschsprachigen Raumes. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Italien wird sich nun möglicherweise verändern. Berlusconi muss gehen. Er war nicht nur Ministerpräsident Italiens, sondern bestimmte auch die Medien im Land. Dass es Menschen gab und gibt, die sein faktisches Informationsmonopol versuchten und versuchen aufzuweichen, zeigen wir in unserem ersten Beitrag. Weiter geht es dann mit einem Thema, das uns mindestens die nächsten 2 Wochen intensiv begleiten wird. Die Lagerung von Müll, der durch das Betreiben von Atomkraftwerken entsteht. Im wendländischen Gorleben strahlt die Kartoffelscheune. Von der Kartoffelscheune dann zum Niger-Delta. Von den negativen Auswirkungen vom Betreiben von Atomkraftwerken zu den negativen Auswirkungen von schlampiger und bloß gewinnorientierter Mineralölgewinnung. Im Niger-Delta wird es zurzeit nie dunkel und angebaut kann dort auch nichts mehr werden. Und am Ende des halbstündigen Nachrichtenmagazins berichten wir von der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org. Werden Zwitter in Europa geboren, legen Ärzte den sofortigen chirurgischen Eingriff nahe. Doch Menschen, die diesen in ihrer Kindheit erleiden mussten, bezeichnen diesen Eingriff als legale Genitalverstümmelung. Am Wochenende versuchten Betroffene, darauf aufmerksam zu machen. Nun ist er also weg. Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist abgetreten. Er hinterlässt sowohl politisch als auch wirtschaftlich ein Land in einem desolaten Zustand. Nach wie vor will er die Fäden im Hintergrund ziehen. Die Macht dazu hat er. Immerhin kontrolliert er einen großen Teil der italienischen Medien. Eine starke Medienzensur gehört zur Ära Berlusconi. Diese wurde in den letzten Jahren noch verstärkt. Deshalb haben Auslandsitalienerinnen und Italiener vor 3 Jahren die Online-Plattform Italia dall'estero aufgeschaltet. Zu Deutsch Italien vom Ausland. Mehrere Dutzend Freiwillige übersetzen Artikel über Italien in der ausländischen Presse ins Italienische. Diese werden dann im Internet publiziert. So erreichen sie ein breites Publikum im Heimatland. Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern hat sich mit einem der Gründer von Italia dall'estero unterhalten. Der in Zürich lebende Mirko Bischof Berger erklärt, wie es 2008 nach der Wahl von Berlusconi zur Gründung dieses Online-Magazins kam.
Es ging eigentlich darum, dass wir ein bisschen realisierten, dass eine Art Zensur besteht in dem Land Italien, dass die Presse nicht sehr, sehr frei ist. Das wurde auch anerkannt von mehreren Reporters Sans Frontières oder Freedom House-Organisationen. Und wir haben uns überlegt, gibt es eine Möglichkeit, Internet zu benutzen, um die Presse ein bisschen freier zu machen? Und dann haben wir diese Homepage kreiert, in der das Konzept einfach ist. Wir nehmen quasi alle Artikel, die über Italien und von Italien sprechen, im Ausland und übersetzen sie auf Italienisch und tun sie auf eine Homepage. Und das ist Italia dall'estero. Und dem Leser erlaubt es quasi, wie eine Lupe auf sein eigenes Land zu setzen und vom Ausland her sein Land zu betrachten. Und im Extremfall kann man sagen, man kriegt dann ein objektiveres und kompletteres Bild über sein eigenes Land von außen betrachtet.
Ein typisches Beispiel dafür, warum das nötig ist, zeigt die jüngste Geschichte. Nach dem EU-Gipfeltreffen wurden die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy gefragt, was sie zu Silvio Berlusconi gesagt hätten. Die beiden antworteten mit einem entlarvenden, leicht boshaften Lächeln. Für Berlusconi war das eine Riesenbeleidigung.
In Italien war das ziemlich ein Skandal, weil man soll ja nicht über Berlusconi lachen. Grundsätzlich, was passiert ist dann Berlusconi, das Interessante ist, dass Berlusconi am Abend in einer Hauptsendung sich eingeschalten hat und den Italienern Primetime gesagt hat, die Merkel habe sich entschuldigt, sie wollte eigentlich nicht über ihn lachen. Und das stimmt nicht. Die deutsche Agentur von Deutschland hat dann gleich am Tag danach korrigiert, sie hat sich nicht entschuldigt, es gibt auch nichts zu entschuldigen. Und das ist ja typisch, also das wird ja nicht mehr geschrieben, oft in den italienischen Zeitungen, aber im Ausland schon. Diese kleinen Lügen, und das ist, glaube ich, die Kraft unserer Seite, wo solche Sachen ein bisschen ausgemerzt werden.
Das erzählt Italia dell'Estero-Mitbegründer Mirko Bischofberger. Nicht ganz ohne Stolz. Die Webseite mit den ausländischen Berichten über Italien ist keine Randerscheinung mehr. Immer mehr Leute schauen sich die auf Italienisch übersetzten Berichte an.
Vor allem über 99% der Leser sind Italiener. Also das ist wichtig. Es geht darum, dass die Italiener sich informieren, was im Ausland geschrieben wird. Und wir haben mehrere tausend Leute jeden Tag. Wir sind immer zwischen den Top 100 und Top 50 auch schon Blogs in Italien. Und im Moment haben wir eine Kollaboration mit einer sehr großen Zeitung in Italien, mit dem Fatto Quotidiano, die von Marco Travaglio gestartet wurde vor 1-2 Jahren. Und wir haben da quasi auch, wir übersetzen für sie auch Artikel aus dem Ausland. Also wir werden sehr gut gelesen und ist schön.
Die Berlusconi-Ära neigt sich offenbar dem Ende zu. Das bedeutet auch, dass ihm die Kontrolle über die Staatsmedien langsam entgleiten könnte. Für Mirko Bischofberger von Italia dell'Estero bedeutet das aber nicht, dass er und seine Mitstreiterinnen ihre Internetplattform einstellen werden.
Ich würde sagen, es geht noch weiter, aber es ist auch für uns natürlich ein offenes Land, jetzt mal sehen. Aber grundsätzlich ist nach diesen fast 18 Jahren Berlusconi, und er ist ja nicht das Übel von allem, das Italien von heute findet sich nur in einer Position, wo alle Zeitungen, mit Ausnahme einer Zeitung, dieses Fatto Quotidiano, werden vom Staat subventioniert. Das heißt, die werden auch kontrolliert, die Medien in Italien werden nach wie vor von Berlusconi oder von der Politik kontrolliert. Das heißt, das Land besitzt heute eine Struktur, die nicht so schnell eine komplette Transparenz erlaubt oder dem Journalisten die totale Freiheit gibt.
Wie eigentlich alle wissen, in Gorleben gibt es ein Zwischenlager. Immer wieder wird von der Politik überlegt, ob es ein Endlager wird. Das Zwischenlager ist eine Kartoffelscheune. In den Medien in der letzten Zeit ging es hin und her, ob die Strahlung zu hoch oder alles okay ist, die von der Kartoffelscheune ausgeht. Fest steht, die Kartoffelscheune strahlt. Und zwar immer mehr. Eigentlich hätte dieses Jahr daher der Castor abgesagt werden müssen, da die selbst festgelegten Grenzwerte bereits mit dem strahlenden Inventar im Zwischenlager in Gorleben erreicht sind. Mindestens knapp erreicht sind. Warum jetzt nun doch grünes Licht vom Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, kommt und was das für die Bevölkerung bedeutet, hier vom Radio Freies Wendland im Interview mit einem Mitglied der BI Umweltschutz, Lüchow Dannenberg.
Na, der Skandal ist ja, sie haben einen Grenzwert und die Halle ist zu einem Viertel erst gefüllt und sind dabei, diesen Grenzwert zu erreichen, und nach anderen Messungen haben sie ihn sogar schon überschritten. Das, der eigentliche Skandal ist schon an der Stelle.
Und welche Sorte Strahlung wird da gemessen?
Das sind Gamma- und Neutronenstrahlen. Und das sozusagen, wenn es darum geht, was ist noch gefährlicher, sind es eben die Neutronenstrahlen, die schon seit Jahren unterschätzt werden in ihrer biologischen Wirksamkeit. Da wird von der Wissenschaft alle paar Jahre nachgelegt und gesagt, ach, sie sind doch noch gefährlicher für Menschen, als wir bisher gedacht haben.
Und wer hat diese Grenzwerte anfangs, also die ursprünglichen Grenzwerte, die jetzt noch nicht erhöht worden sind, wer hat die festgelegt?
Ja, die sind Bestandteil der Antragsgenehmigung für das Zwischenlager. Die GNS, damals BLG, musste ja einen Antrag stellen. Und in der Genehmigung für das Zwischenlager steht eben auch ein Grenzwert drin, wie viel Strahlung nach draußen dringen darf.
Und dieser Grenzwert ist jetzt überschritten worden?
Nach Messungen der Landesbehörde ist er überschritten. Nach Messungen vom TÜV und PTB ist er nicht überschritten.
Dabei geht's ein allgemeiner Begriff, aber wer ist PTB?
PTB ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und TÜV muss man an der Stelle aber auch wissen, der TÜV gehört über mehrere Verflechtungen den großen Energiekonzernen.
Und die haben das jetzt also quasi frei gemessen?
Die haben gemessen und gesagt, es ist noch alles in Ordnung, der Grenzwert ist noch nicht erreicht. Dabei ist der Skandal doch, selbst wenn er noch gerade nicht erreicht ist, schon, dass die Halle erst zu einem Viertel gefüllt ist und sie schon Schwierigkeiten haben mit dem Strahlenwert. Und wir haben zugleich hier im Landkreis ja schon den Verdacht und die Sorge, dass diese geringe Strahlung schon reicht, um zu schädigen.
Ihr habt den Verdacht und die Sorge, aber gibt es dafür Anzeichen?
Ja, es gibt Anzeichen dafür, weil es ein Missverhältnis an Mädchen- und Jungengeburten gibt. Und das ist sozusagen der früheste biologische Indikator, dass mit der Strahlung etwas nicht in Ordnung ist.
Wie ist das dokumentiert mit diesem Missverhältnis in der Geburtenverteilung?
Es gab eine Untersuchung und man hat mal nachgeschaut, wie viele Jungs und Mädchen werden denn hier geboren. Und normalerweise gibt es eben einen kleinen Mädchenüberhang und es gibt hier aber eben einen deutlichen Jungenüberhang.
Und wer hat diese Untersuchung durchgeführt?
Das war Otto-Huck-Institut und dann hatte Herr Kutzmiers, ein Statistiker, darüber auch eine Untersuchung durchgeführt. Beide sagen eben auch, gerade Herr Lengfeller, der da an der Stelle vom Fach ist, sagt, das ist ein früher Indikator, dass hier etwas nicht in Ordnung ist, weil das Chromosom bei den Mädchen deutlich größer ist als bei den Jungs. Also es wird eher getroffen von der Strahlung und wenn etwas mit dem Fötus nicht in Ordnung ist, also ein Chromosomenschaden ist, dann reagiert die Natur natürlich auch so, dass sie sehr frühzeitig so einen Fötus dann abstößt. Und deswegen ist das wahrscheinlich so, dass nicht einfach statt Mädchen Jungen geboren werden, sondern die Mädchen sterben im Leib der Mutter.
Und wäre das jetzt nicht schon ein erstes Indiz, dann mal zu überlegen, ob die Betriebsgenehmigung für dieses Zwischenlager dann nicht einfach zurückgezogen werden sollte? Also wessen Aufgabe wäre das jetzt so von der staatlichen Organisation her, das zu prüfen?
Das wäre eine Aufgabe eben des Landes Niedersachsens, mit seinen Behörden da entsprechend tätig zu werden. Den Kommunen haben die ja die Zuständigkeiten dafür weggenommen. Und wir Bürger haben da auch recht wenig Möglichkeiten zu reagieren. Und das Problem ist an der Stelle, dass das keine Direktstrahlung ist, sondern eine indirekte, eine recht diffuse Strahlung. Das heißt, wir messen sie auch in mehreren Kilometer Entfernung. Und die Betreiber, beziehungsweise eben die PTB, die haben das ganz toll gemacht. Die haben dann außen die Hintergrundstrahlung gemessen und haben sich auf einen Schotterweg gestellt, der von sich aus schon strahlt und haben dann gesagt, nee, hier ist ja gar keine Strahlung aus dem Zwischenlager, weil die erhöhte Hintergrundstrahlung von den Strahlenwerten abgezogen worden ist. Gehe ich ein paar Meter weiter in den Wald, sieht die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Das ist der Skandal hinter diesem Skandal.
Die Kastoren aus dem französischen La Hague werden in 2 Wochen im Wendland eintreffen. Schon jetzt gibt es immer wieder Aktionen. Erwartet wird, dass trotz des sogenannten Atomausstieges genug Menschen ins Wendland kommen oder eben in Frankreich und in Süddeutschland auf die Straße gehen. Oder sich setzen. Es soll gar nicht erst der Eindruck entstehen, so die GegnerInnen des Castortransportes, dass sich die Menschen einlullen lassen und am Schluss doch wieder Atomkraftwerke weiterlaufen. Und eben, Gorleben soll nicht Endlager werden, so die Wendländer. Ein anderes gefährliches Spiel neben dem kommerziellen Gewinn von Strom durch Atomkraftwerke ist der kommerzielle Gewinn von Mineralöl. Die Politik von Mineralölkonzernen in ihren Förderländern ist häufig haarsträubend. So auch von Shell im Niger-Delta. Antje Brücking, Experte für Unternehmensverwaltung bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, sagte Radio Lora aus München, wie es dort im Niger-Delta, wo Shell große Teile seiner Förderung aus dem Boden holt, für die betroffenen Menschen jetzt im Moment aussieht.
Ja, verheerend würde ich sagen. Also das Niger-Delta ist durchzogen von Infrastruktur für die Ölindustrie und an vielen Orten gibt es Lecks, fließt Öl aus, fließt über viele Wochen dann auch eben Öl aus. Die Mangroven sterben, die Tiere sterben und es ist keine Landwirtschaft mehr möglich. Es gibt kein sauberes Trinkwasser für die Menschen. Und ja, die Menschen werden im Prinzip einfach ihrer Lebensgrundlage beraubt und können nur schwerlich überleben dort.
Früher war immer wieder mal die Rede davon, man müsse auch in den Kleinstädten und Dörfern, den Ansiedlungen, insbesondere rund um die entsprechenden Leitungen und Pipelines knietief durch Ölschlamm warten und es gäbe kaum medizinische Versorgung. Hat sich wenigstens das gebessert?
Nee, also die medizinische Versorgung ist, soweit wir das beurteilen können, an vielen Orten eben immer noch nicht gegeben und die Verschmutzung ist weiterhin katastrophal. Amnesty hat jetzt gerade eben einen Bericht herausgebracht, wo es ganz konkret um 2 Öllecks geht, in der Nähe der Stadt Bodo, wo 69.000 Menschen leben. Diese beiden Lecks, die sind eben im Jahr 2008 aufgetreten und sind tatsächlich wochenlang nicht gestoppt worden oder nicht versiegelt worden durch das Unternehmen. Und die Menschen haben vor 2008 dort noch einigermaßen gut leben können, vom Fischfang, von der Landwirtschaft. Aber das können sie eben jetzt seit 2008 eben auch nicht mehr. Und Shell hat keine Maßnahmen ergriffen, das Leben für die Menschen dort besser zu machen oder Kompensationszahlungen zu verteilen oder dergleichen.
Das heißt, die Menschen, die dort einst vom Fischfang gelebt haben oder als Bauern ihr eigenes Auskommen hatten und ihre Familien ernähren konnten, sind jetzt auf Hilfslieferungen, auf Hilfszahlungen angewiesen und kriegen von Shell gar nichts?
Genau so ist es im Prinzip. Also Shell hat ihnen durchaus etwas angeboten. Das waren Reissäcke und Bohnensäcke und so weiter in wirklich geringen Mengen, also wirklich einfach Lebensmittellieferungen hat Shell angeboten. Die wollten die Menschen vor Ort aber nicht annehmen, weil sie sagen, das ist lächerlich, damit können sie auch nicht viel anfangen.
Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner des Niger-Deltas reagieren dann schon mit Stolz und sagen, irgendwo ist eine Grenze, wo wir uns unsere Würde nicht nehmen lassen?
Ja, also dass sie diese Lebensmittellieferungen nicht annehmen wollten, ist bestimmt verständlich. Und ja, natürlich fangen die Menschen vor Ort mittlerweile auch an, sich oder was heißt mittlerweile seit einigen Jahren an, sich dagegen eben auch zu wehren und zu versuchen, ihr Recht irgendwie zu erwirken.
Wie sieht denn die Gegenwehr konkret vor Ort aus?
Menschen aus Bodo sind auch Teil in einer Umweltschutz-NGO, die eben zusammen mit Amnesty International auch diesen Bericht geschrieben hat. Das ist die eine Art und Weise, wie sie sich wehren, dass sie eben auch Nichtregierungsorganisationen gründen und versuchen, ihrer Stimme großen Klang zu geben. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch immer mal wieder Versuche, vor Gerichte zu gehen. Da das in Nigeria nicht so viel Sinn macht, weil der nigerianische Staat durchaus Gesetze hat, dass Shell da anders agieren müsste, als der Konzern es tut, versuchen die Menschen eben in Europa Rechtsstreite anzustreben.
Wie ist das für die Menschen vor Ort? Heißt das, dass die es längst aufgegeben haben, die Hoffnung, dass die Behörden des nigerianischen Staates was für sie tun?
Ja, ich schätze das so ein, dass sie diese Hoffnung wahrscheinlich mittlerweile aufgegeben haben. Wie gesagt, es gab sogar Gerichtsverfahren, die zum Beispiel dieses sogenannte Gasabfackeln verboten haben, schon vor vielen Jahren. Aber es wird eben einfach nicht umgesetzt durch den nigerianischen Staat. Und je öfter die Menschen erleben, dass es Gerichte gibt, die sagen, dies und jenes darf nicht getan werden, aber de facto ihr Leben eben ganz anders aussieht und sie weiterhin in Gebieten leben, wo Gas abgefackelt wird und das 24 Stunden am Tag hell ist in der Gegend und es sauren Regen gibt und so weiter. Solange sie das weiterhin erfahren, denke ich, ist ihr Vertrauen in den eigenen Staat auch natürlich vermindert und sie denken wahrscheinlich nicht, dass sie da irgendwie Hilfe bekommen können in nächster Zukunft.
Was sagt denn der Shell-Konzern zu den ungeheuerlichen Vorwürfen, die eben an dieser Stelle gemacht werden müssen?
Shell redet sich immer wieder raus, gerade wenn es um die Lecks an Ölpipelines geht, sagt Shell immer wieder, dass die allermeisten durch Sabotage entstehen. Das heißt, dass eben Menschen vor Ort aus lauter Ärger oder weil sie selber Öl abzapfen wollen, diese Lecks selber verursachen. Wir bestreiten auch nicht, dass es durchaus auch passiert. Aber es ist nicht der überwiegende Teil. Es gibt auch einfach gar keine unabhängigen Untersuchungen dazu, welche Lecks wie genau entstehen. In Bodo, diese beiden Lecks, von denen wir jetzt zum Beispiel in diesem letzten Bericht ganz konkret sprechen, ist es erwiesen, dass es eben an maroden Pipelines liegt, dass diese Lecks entstanden sind und eben nicht an Sabotage. Aber das ist immer wieder das, was Shell dann sagt. Immer wieder sagen sie, dass die Menschen vor Ort mittlerweile eben diese Sabotageakte ausüben und dass sie deswegen ihre Verantwortung im Prinzip auch einfach so nicht sehen.
Was muss noch passieren, bis eine breitere Front von NGOs unter dem Eindruck dessen, was da vor Ort passiert, zum Boykott von Shell-Tankstellen in Europa aufruft? Schrägstrich, oder ist das ganz normal und andere Ölkonzerne machen es in anderen Staaten genauso?
Tja, also ich denke, das ist nicht ganz normal und es ist auf jeden Fall eine der schlimmsten Gegenden, wo also so auf die schrecklichste Art und Weise Öl gefördert wird auf der Welt. Und ein erschreckendes Beispiel für Armut, die durch Ölreichtum entstehen kann. Wir versuchen eben auf anderem Wege den Menschen vor Ort zu ihrem Recht zu verhelfen und die Entschädigung für die Menschen zu erwirken. Ich denke auch, genau wie Sie gesagt haben, es müsste eine breite Front von NGOs sein, die einen Boykott zu einem Boykott aufrufen. Ich denke, jeder einzelne Hörer dieser Sendung und jeder einzelne Verbraucher kann sich ja auch selber überlegen, wie er verantwortungsbewusst mit seinem eigenen Konsum umgeht und selber überlegen, nicht zum Beispiel nicht bei Shell zu tanken. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass im Niger-Delta nicht nur Shell operiert, sondern auch noch Eni, Total. Aber ja, also zu einem Boykott rufen wir derzeit nicht auf.
Vom 11. bis 13.11. protestierte die Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org vor der Virchow-Klinik in Berlin-Wedding gegen genitalverstümmelnde OPs an Kindern und Jugendlichen. Sarah Paas machte mit und befragte am Sonntagmorgen zwei Gründungsmitglieder über die Details der Aktion und die Ziele und Anliegen von Zwischengeschlecht.org.
Mein Name ist Daniela Truffer, ich bin Gründungsmitglied der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org. Ich wurde als Twitter geboren und als Baby und Kind genital verstümmelt und kastriert. Und ja, heute sind wir hier in Berlin.
Hey, ich bin Seelenlos, ich bin auch Gründungsmitglied von Zwischengeschlecht.org. Und wir sind hier am Campus Virchow, der Charité. Wir protestierten hier gegen die Genitalverstümmelungen. Hier haben sie im Sommer eine neue Abteilung eröffnet, die sich auf diese verstümmelnden Operationen spezialisiert. Und gleichzeitig war die letzten drei Tage ein Kongress so einer endokrinologischen Gesellschaft, die missbeteiligt ist bei den Leitlinien, die diese Verstümmelungen immer noch propagieren.
Wie viele Leute waren so da?
Ja, wir waren an zwei Standorten positioniert und wie üblich waren wir nur wenige Leute, also auf der einen Seite ein bis zwei Personen und auf der anderen Seite zwei bis drei Personen. Das ist meistens so, Intersexualität oder ja, ist immer noch ein großes Tabu. Und ja, es war auch sehr, sehr kalt. Wir waren Freitag, Samstag und heute fast jeden Tag über 10 Stunden vor Ort und haben ziemlich gezittert vor Kälte. Vielleicht sind auch deshalb weniger Leute gekommen. Aber normalerweise kommen immer wenig Leute.
Gab es denn Reaktionen von den Ärzten?
Ja, wir hatten eine Bewilligung von der Charité, weil wir ja einmal auf dem Campus der Charité protestiert haben, respektive eine friedliche Mahnwache abgehalten haben. Und es kamen zwei Ärzte und wollten uns quasi davonjagen, was wir hier tun und wollten uns nicht glauben, dass wir eine Bewilligung haben von der Charité. Also intern haben die da offenbar irgendwelche Kommunikationsprobleme.
Was sind denn die Ziele von Zwischengeschlecht.org?
Wir sind eine Lobbygruppe und wir haben das bewusst so gemacht. Und unser Ziel ist eigentlich die Beendigung dieser verstümmelten OPs. Weil das ist einfach, muss einfach sich bewusst sein, da alleine in Deutschland wird jeden Tag irgendwo in einer Klinik wird ein kleines Kind verstümmelt. Und solange das jeden Tag weiterläuft, da ist das ein dringendes Problem und da muss zuerst einmal, muss das aufhören. Und unser Ziel ist eigentlich, man muss wissen, die so Betroffene, die protestieren eigentlich seit 15 bis 20 Jahren, auch hier in Deutschland klagen sie diese Operation an als westliche Form der Genitalverstümmelung. Und die Ärzte und die Politiker, die stellen sich immer blöd und taub. Und es sieht nicht aus, als würden sie freiwillig jemals damit aufhören. Und wir fordern deshalb ein gesetzliches Verbot von kosmetischen Genitaloperationen an Kindern. Die sollen so aufwachsen, wie sie sind. Und wenn sie später Operationen wollen, dann sollen sie selber entscheiden, ob sie das wollen und wenn ja, welche. Und da die Ärzte freiwillig eh nicht aufhören, fordern wir eben ein Verbot so analog zur weiblichen Genitalverstümmelung. Und was auch noch ein wichtiges Problem ist, weil die meisten ja im Alter von einem halben Jahr bis zwei Jahre verstümmelt werden, bevor denn die überhaupt realisieren, was los ist, ist schon lange die Verjährungsfrist vorbei. Deshalb fordern wir auch eine Aufhebung oder Verlängerung der Verjährungsfristen.
In Bezug auf Verjährungsfristen ist also zum Beispiel Christiane Völling ein Einzelfall, die da ja erfolgreich gegen geklagt hat.
Ja, also Christiane war insofern auch eine Ausnahme, dass sie da erst mit 18 operiert wurde. Aber sogar ihr gelang es erst da buchstäblich im letzten Monat, bevor Eintritt der absoluten Verjährung, konnte sie ihre Anzeige doch noch einreichen. Und wenn Christiane früher operiert worden wäre, dann hätte auch sie ihren Arzt nicht anzeigen können. Und sie konnte auch nur noch einen Chirurgen anzeigen, weil alle anderen Sachen waren auch schon lange verjährt. Und auch es haben seither mehrere andere versucht, ihre ehemaligen Chirurgen anzuzeigen. Und bisher ist das jedes Mal an der Verjährung gescheitert.
Habt ihr auch Kontakt oder Beratung von Eltern intersexueller Kinder?
Ja, es gibt in Deutschland gibt es Selbsthilfegruppe auch für Eltern und in der Schweiz gibt es neben der Selbsthilfegruppe intersex.ch, die ich gegründet oder begründet habe, gibt es eine Elterngruppe und wir haben auch Kontakt zu der Elterngruppe. Jedoch ist es so, dass die Eltern mit ihren intersexuellen Kindern andere Bedürfnisse oft haben als erwachsene Betroffene. Aber der Austausch ist sehr wichtig. Es geht auch darum, dass Eltern von intersexuellen Kindern und allgemein die Gesellschaft mitkriegt oder von Betroffenen erfährt, die dieses Leiden am eigenen Leib erfahren haben, damit das aufhört. Also Aufklärung ist sehr wichtig, dass erwachsene Betroffene darüber davon erzählen, was man mit ihnen gemacht hat. Und das ist auch mein Anliegen. Deshalb gehe ich auch an die Öffentlichkeit und zusammen mit Sinnlos und anderen Betroffenen auch, die uns unterstützen und dem Verein Zwischengeschlecht.org.
Habt ihr denn das Gefühl, dass in puncto Aufklärungsarbeit sich ein bisschen was tut oder getan hat in letzter Zeit?
Ja, Christiane Völlings Prozess hat ja ein ziemliches Medienecho ausgelöst. Ich glaube, das hat es vorher in dieser Form nicht gegeben. Aber ich gehe eigentlich so davon aus, wenn die Hälfte der Leute auf der Straße wüsste, was hier in den Kinderkliniken geschieht, dann wäre die Sache gelaufen. Aber davon sind wir leider noch ein gutes Stück entfernt.
Vielen Dank euch beiden für das Interview.
Danke dir.
Gute Heimreise und alles Gute.
Vielen Dank. Dir auch.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und das war es auch schon wieder von ZIP FM. Moderiert hat die vergangene halbe Stunde Radio Dreieckland aus Freiburg. Morgen gibt's wieder ZIP FM, entweder zu hören in eurem Lieblingsradio oder abzurufen im Internet unter www.zip-fm.net. Einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.